Ja, hallo, liebe Freunde der unglaublichen Podcast-Unterhaltung. Heute möchten wir euch ein faszinierendes Citizen Science Project vorstellen. Das Projekt Sky 360. Diese Initiative ermöglicht es Bürgern auf der ganzen Welt, den Himmel rund um die Uhr zu beobachten und hochwertige, harmonisierte Ergebnisse und Analysen für jedermann zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, ein globales Netzwerk von Himmelsbeobachtungsstationen zu unterstützen und zu betreiben, um einen globalen Liveblick auf den Himmel zu ermöglichen. Das Projekt Sky 360 bietet eine Plattform, Werkzeuge und Unterstützung für alle, die sich für die Beobachtung des Himmels interessieren, seien es Sterne, Meteore, Satelliten, Flugzeuge, Drohnen, Wetterphänomene, Vögel, UAPs oder alles andere, was in unserer Atmosphäre und im niedrigen Erdorbit passiert. Gemeinsam entwickelt man mit und für die Community Hard- und Software für ein 24/7 Bürger-Himmelsobservatorium, das sowohl erschwinglich als auch in der Lage ist, jegliche Luftphänomene zu erkennen, zu verfolgen, zu identifizieren und zu analysieren. Okay, Richard. Dann erstmal vielen Dank, dass
Servus.
Du heute Zeit für mich genommen hast. Das ist wirklich sehr nett. Vor einiger Zeit warst du schon mal hier zu Gast und wir haben über das Projekt Sky 360 gesprochen. Ich bin froh, dass entgegen aller Gerüchte das Projekt Sky 360 immer noch am Leben ist und immer noch weiter fortgeführt wird. Das ist wunderbar. Wir können vielleicht ein bisschen
drauf. Definitiv.
Ja. Und vielleicht gibst du uns, bevor wir auf den aktuellen Stand eingehen, vielleicht nochmal eine kurze Auffrischung, um was es sich beim Projekt Sky 360 handelt, für die, die vielleicht jetzt gar nicht wissen, um was es geht.
Okay, also ich setze jetzt mal voraus, dass UAPs bekannt sind, dass man weiß, was UAPs sind. Früher hat man die UFOs gesagt, heute sagt man UAPs. Das Grundproblem, was diese Menschheit hier hat, ist, dass die Militärs und Governments alle auf ihren Daten sitzen. Auf das, was sie einsammeln, was abgestürzt ist, etc. Darauf ihren Zivilisten niemals Zugriff haben. Gleichzeitig haben diese, vor allem Governments mit ihren Militärs, das Problem, dass sie alles so compartmentalized haben, dass da eigentlich keine Forschung entsteht. Eine Firma bekommt irgendetwas zum Untersuchen und soll dann daraus vielleicht, ich weiß nicht, das 25. Laserschwert generieren, keine Ahnung. Aber global gesehen passiert da nichts. Jeder sitzt quasi auf dem drauf, was er hat. Und jetzt haben wir noch als zweites Thema, dass auf der Welt es immer noch belächelt wird, das Thema. Obwohl wir eigentlich alle mittlerweile wissen, dass es real ist, dass diese ETs real sind, dass diese UAPs real sind, dass sie hier sind. Wir wissen noch nicht, wie lange schon. Ob wir Kontakt mit ihnen aufgenommen haben, wissen wir auch nicht. Es gibt vieles an Gerüchten. UFO Twitter ist bekannt für seine Gerüchteküchen. Deswegen haben auch, und dieses Ridikül, also dass sie immer lachen müssen darüber, ist halt etwas, was bei Wissenschaftlern nicht so gut kommt. Und Wissenschaftler sind unserer Ansicht nach, oder Wissenschaft per se, unserer Ansicht nach, der einzige wirkliche Faktor, um uns als Menschen auf diese Ebene zu bringen, dass wir endlich verstehen, wir sind nicht allein. Wir sind sogar nicht einmal die Top-Tier. Wir sind wahrscheinlich irgendwo Nummer. Wir sind ein Type-0-Zivilisation. Und da draußen gibt es was Gott was für Zivilisation. Also dieses Eröffnen von Information kann uns eigentlich nur die Wissenschaft wirklich bieten. Aber alles andere ist anekdotal. Wenn du es nicht beweisen kannst, ist alles nur eine nette Geschichte. Das heißt, wenn uns das irgendein Präsident erklärt. Wir brauchen dieses etwas messen zu können, etwas verstehen zu können, daraus etwas ableiten zu können, diesen ganzen Prozess. Das hat uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Deswegen können wir ein Meeting abhalten. All das war notwendig. Und wir denken, dass das auch weiterhin notwendig wird. Und jetzt kommt's. Diese Wissenschaftler haben alle das Problem, dass sie daran nicht arbeiten können. Auf der einen Seite aus der Lächerlichkeit, was sich jetzt ein bisschen auch ändert. Aber sie haben keine Daten. und sie kennen sie irgendwie, haben keinen Plan, wie sie sich diese Daten generieren. Und es gibt ein paar, sogar Professoren in Deutschland, Hakan Kayal, sorry, Avi Loeb, Gary Nolan, also es gibt einige, Jacques Vallée natürlich, es gibt einige, die haben da schon, kochen jetzt auch ihr eigenes Süppchen mittlerweile. Hakan Kayal hat eine Station auf dem Dach. Avi Loeb versucht hier ein kleines Netzwerk an größeren Teleskopen aufzustellen, die auch mit Fisch haben. Meiner Meinung nach, danke Avi Loeb, ein Gruß an euch für das Klauen unserer Ideen. Aber wir finden es gut, dass ihr auch der gleichen Meinung seid, dass das der richtige Weg ist, so wie wir ihn auch vorangegangen begangen sind. Und das ist eigentlich der Grund, warum es Sky for Sixty an sich gibt, als Organisation, als weltweite Open Source Community, die versucht hat, um Software zu entwickeln, damit wir, und aus der langen Rede endlich kurzer Schluss, ein globales Netzwerk an Messstationen aufbauen können, die automatisch 24/7 den Himmel scannen, Dinge erfassen, abgleichen mit Bekannten und die Unbekannten aufzuzeichnen und alles Mögliche an Sensorik da hineinzubauen, dass wir ein relativ breites Datenspektrum bekommen von den Dingen, die hier passieren. Und wenn du nur Videos zum Beispiel hättest, wäre das irgendwie auch nur die halbe Sache. Wir brauchen alles Mögliche an Zusatzinformationen, um Dinge auch wirklich analysieren zu können. Und es gibt ja bereits Organisationen, die das machen, die SCU, die Science Scientific Coalition for UAP Studies, die das seit Jahren schon machen, haben natürlich auch das Problem der Datengenerierung. Sind natürlich auch bis jetzt sehr darauf angewiesen, auf Anekdotals oder von Messdaten, bei denen der Ursprung vielleicht nicht so gut bekannt ist, weil er vielleicht auch militärisch ist. All das sind Dinge, die wir uns als Sky for Sixty als Ziel gesetzt haben, to overcome, also die zu überwinden und Daten zu generieren, die erstens Wissenschaftler wirklich verwenden können, bei deren Herkunft klar ist, also diese von der Gestehung der Daten bis zur Auswertung der Daten muss die Kette ja bekannt sein, weil sonst könnte ja irgendjemand dazwischen irgendetwas manipuliert haben. Das wollen wir ja ausschließen. Und deswegen planen wir unsere Stationen natürlich auch so, dass sie nicht von Menschen manipuliert werden können. Weil sonst bringen uns diese Daten nichts. Sonst würden sie nicht in wissenschaftliche Arbeiten einfließen, noch würden wir überhaupt unser Netzwerk in dem Maße ausbauen können. Wenn es von Anfang an dubios wäre, wie die Daten generiert sind, wenn jemand da selber sein Mickey Mouse hineinzeichnen könnte, etc.
Also, was bedeutet das jetzt? Es handelt sich also um Stationen, die den Himmel beobachten. So viel ist klar. Ich werde gleich mal ein Bild einblenden hier, dass die Leute das sehen können, zumindest die den Podcast angucken. Und diese Stationen, die kann sich also jeder Privatmann kaufen, kann die sich aufs Dach stellen, in den Garten, wohin auch immer das dann montiert wird. Das wirst du uns vielleicht noch ein bisschen erklären später. So, jetzt kann ich den Himmel eben beobachten, kann vielleicht an meinem Computer dann meine Daten mir angucken. Ich kann aber nicht darauf zugreifen und diese Daten verändern, wie du schon sagst. Also das wird dann nicht möglich sein. Die Daten werden dann an wen gesendet?
Es ist geplant, dass die Daten schlussendlich die Daten bestehen aus zwei Ebenen. Metadaten, die quasi Zeitpunkt, Länge, welche Geräte, welche Messdaten sind da von welchen Sensoren. Aber die Rohdaten sind der zweite Chunk. Die Rohdaten werden in ein Vault gehen, in einen Speicher, in einen Cloud-Speicher. Irgendwo in der Welt werden wir uns das etablieren müssen. Und die Metadaten sind etwas, die Rohdaten sind sehr groß in der Datenmenge. Also wir reden hier echt von Giga- und Terabyte-Größen pro Event. Die Metadaten sind eher kleinzellig. Die sind vielleicht von Kilobyte bis Megabyte groß. Können leider die vielleicht geshared werden. Und die Idee ist, dass man mit diesen Metadaten bereits Analysen machen kann und dann sagen kann, okay, da ist jetzt etwas, was interessant wäre und jetzt hole ich mir dazu die Rohdaten. Ja, so damit quasi der Austausch an Informationen, die Sky Awareness per se überhaupt möglich ist, weil mit Rohdaten allein wäre das nicht möglich. Da würden unsere Netze nicht dafür ausreichend sein. Aber die Metadaten in Real-Time zu scheren, das wird möglich sein. Und das gibt uns auch dieses Sky-Awareness, dieses gleichzeitige Sehen, was sich hier auf dem ganzen Planeten wo wie tut.
Wie ist es denn mit
Ja.
den Rechten, mit den Rechten dieser Bilder, die da gesammelt werden, mit diesen Daten? Wer hat denn die Rechte? Bleiben die? Ich meine, ich kaufe das Gerät. Es wird sicher einen Vertrag geben. Was passiert? Wer hat die Rechte auf diese ganzen Dateien?
Die Daten werden genauso wie alles, was wir selber entwickeln, Hard- und Software, wird Open Source sein. Auch die Daten werden Open Source sein. Das Copyright, also das sind die Urheberrechte, wird weiterhin bei Sky360 bleiben, weil hier die Software entwickelt wurde, um das zu generieren. Aber das ist eine technische Struktur. Wir haben nicht vor, irgendwas zu verkaufen, etwas zu kaufen, etc. Unser wichtigstes Paradigma ist, dass alles, was wir entwickeln, Open Source ist. Jede Contribution ist nicht abgegolten. Es gibt keinen Geldfluss. Wir nehmen auch kein Geld. Es ist mir ganz wichtig, dass wir kurz darüber reden, dass Sky360 nichts mit Geld zu tun hat, weil wir uns es ganz wichtig ist, dass wir nicht beeinflussbar sind. Weil wir hatten auch in den letzten Jahren, und es gibt jetzt seit, also wenn ich jetzt Sky habe, die Zeit davor, von der Vororganisation dazu nehme, etwa seit 3 Jahren, Sky360 seit 1,5 Jahren, knapp 2 Jahren. Wir hatten bereits Einflussnahme von außen. Und uns ist einfach wichtig, dass wir die nicht haben. Dass uns niemand vorschreiben kann, was zu entwickeln ist, wie das zu entwickeln ist. Weil es automatisch okay, ich mache ein Beispiel. Stell dir vor, irgendjemand gibt dir Geld. Du denkst ja, okay, ist eine Donation, fein. Und kommst erst im Nachhinein drauf, dass dieserjenige vielleicht von einer Firma ist, die ein Interesse daran hat, an etwas, was wir produzieren. Oder auch ein Interesse daran hat, wie wir es produzieren. Oder ein Interesse daran hat, es zu boykottieren, was wir produzieren. Oder uns in eine Richtung zu drängen, weil er ja schließlich ein Donator ist. Vor allem blöd wird es dann, wenn es dann Frequent Donations sind, die Richtung vorzugeben. Und wenn wir das tun, dann sind wir wieder abhängig von großen Geldgebern, Military Industrial Complex, Intelligence Organizations und what have you. Ja, der ganze Mix. Und das war etwas, wo wir gesehen haben, dass gleich von Anfang an haben wir das eigentlich gesagt, das Geld muss draußen bleiben, das darf hier nicht ins Spiel kommen. Und wir merken es auch, dass bei den Gesprächen, die wir führen, entweder in unserer Community oder auch mit Partnerorganisationen oder auch mit Wissenschaftlern, dass immer wieder vom Verständnis her wir auf Unverständnis treffen, dass die immer sagen, naja, ohne Geld könnt ihr das ja nicht aufbauen. Nein, wir können das aufbauen ohne Geld. Aber wenn wir es mit Geld aufbauen, dann sind wir automatisch abhängig und damit beeinflussbar. Und das ist etwas, das wollen wir von Anfang an draußen halten. Und das ist auch allen unseren Mitgliedern wichtig. Jeder, der Open Source eine Contribution macht, hier stundenlang hineinarbeitet, der möchte dann nicht, dass das Ganze geklaut wird oder dass wir dann in falsche Daten generieren zum Beispiel.
Ist es denn schwierig, so zu agieren? Ist es eine große Hürde, das ohne Geld zu tun?
Mit Geld ist alles leichter. Mit Geld könnte ich Leute anstellen, die programmieren, wenn ich aber darauf warten muss, dass jemand in seiner Freizeit etwas programmiert, dauert es 5 bis 10 Mal so lang. Also so gesehen hilft Geld schon, aber es hat halt diesen Beigeschmack.
Und wenn du Geld zahlst an jemanden, wenn du jemanden bezahlst, der für dich programmiert, dann hast du auch nicht das Problem, dass derjenige weiß, wofür er bezahlt wird. Und er tut nur das. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest. Ich will es nur kurz ansprechen. Wenn du jetzt Leute hast, die Open Source mitarbeiten und die kein Geld dafür bekommen, dann entstehen, wie soll man es denn sagen, manchmal bisschen Probleme. Leute ein bisschen mehr mitsprechen möchten, als sie sollten, oder ich.
Also gut, ich mache das Forschung und Entwicklung schon seit einigen Jahrzehnten. Normalerweise, wenn du sag ich mal, mit Academics arbeitest, dann ist das von vornherein klar, wenn du Research and Development machst, dass hier Dinge produziert werden, die dann wieder weggeschmissen werden. Es werden ja von 100% Arbeitsleistungen nur 20 oder 10% behalten. Der Rest wird ja weggeworfen oder ja, in neuen Versionen. Das heißt, diese Leute sind, oder ich sage jetzt mal, Senior Developers sind auch gewohnt, so etwas zu tun. Aber wenn du mit Junior Developers arbeiten möchtest, die sind es noch nicht so gewohnt oder die hatten diese Situation in ihrem Berufsleben noch nicht. Ich sage jetzt mal, wenn ich jemand bin, der Software für, ich weiß nicht, machen wir ein blödes Beispiel, für Webseiten zum Beispiel irgendwelche Software-Container baut oder Tools baut, da ist ja mehr oder weniger das Playbook vorgegeben. Du weißt ja, was das Endergebnis sein soll oder wo es hin soll und du weißt auch mehr oder weniger die Tools, die du dafür verwendest oder die Libraries, die du dafür verwendest. Das heißt, der Weg ist gezeichnet und diese Person ist relativ leicht austauschbar mit einem anderen Entwickler. Aber das sind halt die, wir nennen sie halt, oder man, nicht wir, man nennt sie halt auch Monkeys, wenn man ihnen Peanuts gibt und der Monkey macht halt dann was, aber der Monkey ist austauschbar. Aber was der dumme Monkey hier nicht versteht ist, sorry, das war jetzt nicht gegen Software Developer gerichtet. Das ist nur meine Erfahrung, wenn ich mit Non-Senior Developers zusammenarbeiten muss, weil die auch nicht diese Erfahrung haben, weil die haben bis jetzt in ihrem Arbeitsleben Aufträge bekommen, die wie ein Monkey-Auftrag abzuarbeiten waren. Und aus solchen Software-Developern, wenn die ihr Leben lang nichts anderes tun, dann haben die nach einer gewissen Zeit das Problem, dass sie bei Open Source nicht so leicht mitentwickeln können, wie sie es vielleicht gerne würden. Bei gewissen Open Source Projekten ist das sicher kein Thema. Ich meine, wenn du den 25. Media Player baust, wird das von vornherein das Playbook stehen. Aber wenn du wirklich Research und Development machst, wo du Dinge machen musst, die vorher noch niemand gemacht hat, bei denen Randbedingungen nicht klar sind, bei denen auch der technologische Pfad von Anfang an nicht feststeht, weil er sich erst entwickelt, dann ist es schwierig für viele, das, was sie gemacht haben, loszulassen und zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar jetzt 2 Monate dran gearbeitet, aber ich muss es wegwerfen, weil ich muss etwas neu machen, weil wir jetzt einen anderen technologischen Pfad einnehmen. Und das ist etwas, das muss man lernen über die Zeit. Das heißt, das bringt das Alter auch mit sich. Ich bin jetzt 60, ich kann leicht darüber reden. Aber ich merk's einfach, bei Jüngeren tun sich das schwerer als Ältere.
Verstehe. Okay, Dezember 23. Wo steht Sky360 gerade? Reden wir über Technik? Reden wir über Software? Reden wir über Funktionalität? Wie ist der Stand?
Okay. Wir haben von Anfang an geplant, dass wir mit Visuals zuerst, mit Visual-Daten zuerst beginnen. Sorry, ich muss so viel Englisch reden, dass ich manchmal mit der eigenen Muttersprache nicht mehr her bin. Visuelle Daten am leichtesten zu generieren sind. Und weil visuelle Daten irgendwo auch bei den Menschen den größten Impact haben. Weil sie diese Daten, wenn sie es sehen, einfach verstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Dataplot hast von einem RF-Sensor, der dir Radiofrequenzen irgendwie in einem Spektrogramm darstellt, ja, schönes buntes Bild, aber es sagt mir gar nichts. So haben wir gesagt, dass wir mit visuellen Daten beginnen. Den Pfad verfolgen wir weiterhin. Es hat sich nur jetzt im August diesen Jahres haben wir beschlossen, dass das System, wie wir es bis jetzt in Research und Development Zeit gehabt haben, also die ersten 1,5 Jahre waren für uns reines Research und Development, wo wir Dinge ausprobiert haben, experimentiert haben, wieder verworfen haben. Aber im August haben wir uns quasi dazu entschlossen, dass es ein Real-Time-System sein muss, weil wir Sensor Fusion machen müssen. Das heißt, wir müssen die Daten von allen Sensoren in Echtzeit, alle Sensoren in einer Station in Echtzeit verarbeiten können. Das sind eigentlich das Wichtigste, die Real-Time- und die Sensor-Fusion-Thematik. Und dazu kommt auch noch eine Robotik-Komponente, die quasi, weil sie autonom und 24/7 allein und ohne User-Input ja funktionieren soll. Ich meine, du baust das Gerät zusammen, du stellst das draußen, gibst dem Strom und das war's. Das ist eigentlich die Idee. Du sollst auch keinen Einfluss darauf nehmen. Du solltest eigentlich auch nicht mit deiner Drohne drüber fliegen und lustige Videos versuchen zu generieren, ja, um die Leute auszutricksen. Das ist ja, wir versuchen ja ein wissenschaftliches Instrumentarium aufzubauen und es kostet ja nicht gerade wenig Geld. Also macht es irgendwie, soll es ja auch vernünftig eingesetzt werden. Und so ist es, egal. Ich verliere mich schon wieder. Jedenfalls konzentrieren wir uns darauf, ein System zu entwickeln, das robotisch funktionieren soll. Das heißt, alles mit seinen Checks and Balances, dass ein Roboter auch immer weiß, wo sein Arm ist, bevor er das nächste Bewegung macht. Wie zum Beispiel eine Pan-Tilt-Kamera, wo wir genau wissen müssen, wo die gerade hinschaut, um zu wissen, wie wir diesen Abfangkurs mit etwas, was wir gerade verfolgen wollen, ausrechnen können. All diese Dinge müssen ineinander greifen. Das funktioniert eigentlich nur mit Sensor Fusion, wenn du alle Daten von den Sensoren in Echtzeit zusammenbekommst. So, das zu entwickeln, bedarf einer komplett neuen Aufbau einer Infrastruktur. Das heißt, wir sind gerade dabei, jetzt weil du noch Dezember 2023 fragst, diese Infrastruktur aufzubauen. Unser System basiert auf, wir benutzen das NixOS als Operating System, das ist eine Linux-Variante, die quasi mehr oder weniger auf allen Boards zu bekommen ist. Unsere Software wird als SD-Card-Images ausgerollt. Das heißt, Leute können sich einfach runterladen, auf eine SD-Card brennen und in die Elektronik einstecken. Das haben wir bereits, dort sind wir bereits. Wir haben als nächsten Schritt ROS 2 als Real-Time-Environment aufgesetzt. Das funktioniert auch schon, noch nicht 100%, aber zu 80% läuft das alles schon. Das heißt, hier die Infrastruktur zu schaffen, dass egal was du an neuen Sensoren und neuer Software dazu stoppelst, es automatisch sich integriert. Das ist so die Idee. Das bedarf sehr viel Nachdenkens und dass du diese Basisinfrastruktur sehr wohl überlegt aufbaust, damit das dann in Zukunft auch möglich ist. Damit ist das Realtime jetzt schon gegeben und jetzt gerade haben wir vor, ich glaube, Aida hat das vor 2 Wochen durchkompiliert, ein Template generiert, damit neue Entwickler sich leicht tun, dieses Template zu verwenden und an selbst ihren Code einzubringen, ohne diesen Unterbau lernen zu müssen. Natürlich ist es kein Fehler, wenn man etwas lernt und dass man das auch weiß, aber es ist nicht zwingend Voraussetzung dafür, dass ein Entwickler in Zukunft etwas beitragen kann, weil eben diese Infrastruktur jetzt da ist und er dieses Template benutzen kann. So, das ist da. Am Frontend arbeiten wir mit OpenMCT. Das ist von der NASA entwickelt, das Fronting für Real-Time Data Representation. Das wird jetzt gerade eingebaut, umgesetzt. Habe ich schon seit 2 Monaten wird daran gearbeitet. Ich schätze jetzt mal, dass wir im Jänner die erste Version davon haben werden. Die erste Aloha-Version, die man quasi als SD-Card-Image herunterladen kann, in ein Orange Pi hineinstecken kann, muss man seine Kamera noch anschließen und Stromversorgung und dann sollte diese Software dann schon noch laufen. Wir haben einige Alpha-Tester, ich glaube im Moment sind es auch um die 20 Alpha-Tester, die bereits dieses Hardware-Equipment haben, die also darauf warten, dass dieses SD-Card-Image dann auch generiert wird im Jänner. Und die ersten Alpha-Tests laufen können. Da stehen wir. Wir stehen jetzt quasi nach 1,5 Jahren Research and Development, jetzt im August, okay, wir wissen, wohin die Reise gehen soll. Wir bauen jetzt gerade an der Infrastruktur, damit in Zukunft der Open-Source-Gedanke für viele leicht möglich sein wird, ohne diese Barriere haben zu müssen, sich um Real-Time Gedanken machen zu müssen, weil das Ding per se, die Infrastruktur bereits dann da ist.
Du hast gesagt, es gibt ungefähr 20 Alpha-Tester. Es gibt ungefähr, also 20 Geräte sind circa im Einsatz, heißt das?
Ja, kann man sagen, ja, genau.
Kannst du sagen, wo sind die verteilt?
Auf unserer Webseite siehst du das. Dort ist eine Worldmap.
Ah, okay.
Die gehört schon mal abgedatet. Ich weiß, dass sich eine von den Azoren zum Beispiel wieder woanders hinbewegt hat. Ja. Ein oder zwei kommen dazu und ein oder zwei gehen weg, irgendwie so. Aber im Groben und Ganzen ist diese Worldmap.
Okay, also sie sind überall verteilt?
Ja. Ja.
Okay.
Ja, allalong ist es natürlich dann interessant, dass wir uns ein bisschen mehr konzentrieren, weil wir auch diese wenn eine Station etwas aufnimmt, dann soll sie ja per Realtime, also in Realtime geht es dann nicht mehr von Station zu Station, weil dann gehen wir über Ethernet, über das Netzwerk, aber relativ zeitnah Nachbarstationen, aber quasi alle um anderen, umliegenden auch zu automatisch, dass gewisse Sensoren in diese Richtung ausgerichtet werden, um hier Zeit zu sparen.
Es macht natürlich Sinn, überall auf der Welt seine Geräte stehen zu haben. Das verstehe ich gut. Gibt es aber denn Regionen, bei denen ihr sagt, hier macht es am meisten Sinn, hier stecke ich viel Werbung in diese Region und möchte, dass hier am meisten Geräte stehen?
Ja und nein. Also grundsätzlich ja. Und wir haben auch schon einige, wir sind im Gespräch mit den Hestalen Leuten zum Beispiel, die unser System auch als zusätzliches Netzwerk installieren wollen. Wir waren auch im Gespräch mit, es gibt neben Skinwalker Ranch noch andere Ranches. Skinwalker Ranch, sagt ihr etwas? Ja, okay, definitiv. Es gibt auch umliegende Ranches, die dasselbe Phänomen haben. Die wollen unsere Stationen haben, wodurch ein kleiner Nukleus entstünde. Das heißt, wenn da mehrere Ranches sich beteiligen, hätten wir in der Gegend gleich 4, 5 von unseren Stationen. Und unsere Stationen müssen ja auch nur 30 Kilometer Abstand zueinander haben. Das heißt, man wird ja relativ rasch mit wenigen Stationen große, große Flächen haben.
Also
so gesehen, ja.
Ihr konzentriert euch dann doch schon auf Orte, die bekannt sind für vielleicht High Strangeness, Vorkommnisse, UAP-Sichtungen. Also es wird schon darauf geachtet.
Ich würde es fast nicht so ausdrücken, weil das würde bedeuten, wir würden es unseren Mitgliedern so empfehlen. Es ist mehr das Interesse und der Leute selber. Also es sind Leute hier in unserer Community, die in der Nähe von, ich weiß nicht, Lake Tahoe als Beispiel leben und dort gibt es immer wieder Sichtungen und genau deswegen wollen sie auch dort ihre Stationen aufbauen. Das heißt, es ist so mehr aus sich selbst heraus getrieben, entstanden. Aus unserer Sicht macht es eher mehr Sinn, wenn wir es global flächig haben, weil ich bin mir nicht so sicher, ob es nur 5 Hotspots oder so gibt, weil ich glaube, diese Hotspots, wenn ich jetzt beim blöden Beispiel Lake Tahoe wieder bleibe, dort ist Natur und Leute, wenn sie in der Natur sind, dann schauen sie auch mehr, weil es auch viel mehr zu sehen gibt. Ich glaube auch, dass wir im urbanen Raum unsere Stationen brauchen. Dort sind halt nicht die Leute so zum Himmel schauen, weil da ist mehr die horizontale Blick notwendig.
Ja, du hast absolut recht.
Also, ich meine, es ist eine menschliche Sache.
Absolut menschliche Sache, da gebe ich dir absolut recht. Diese 20 Alpha-Tester, gibt es denn schon interessante Ergebnisse?
Nein. Also so gesehen, so darfst du es jetzt nicht sehen. Also uns geht es nicht darum, die schnellen Daten zu generieren. Wir versuchen uns, okay, wir hatten während der Zeit, als wir Research and Development gemacht hatten, schon Leute, die Aufnahmen gemacht haben. Wir haben diese Aufnahmen aber nie übernommen, weil sie für uns als noch nicht valide genug, also nicht im Sinne von, weil wenn, okay, jemand, der seine Software A schreibt, aber dann in einem Monat später diese Software A umschreibt und dann etwas anderes macht. So, jetzt hast du Daten von Software A und dann hast du Daten von Software B. Nicht notwendigerweise vergleichbar. Ich meine, das kommt jetzt darauf an, was passiert ist. Ja, ich meine, das kommt darauf an, welche Daten und welcher Sensor. Aber ich meine, so im Großen und Ganzen haben diese Daten für uns keinen Wert bis jetzt gehabt, weil sie ja Entwicklungsdaten waren. Die waren zwar schön zu generieren und da waren auch lustige Sachen dabei. Ich erinnere mich an das Foto, das du mir heute gezeigt hast, wo man denkt, okay, das schaut eher abnorm aus, aber wir haben keine weiteren Daten dazu, wir haben keine weiteren Abgleichmöglichkeiten, wir haben keine Triangulation etc. zum Zeitpunkt gehabt. Also es waren für uns eher anekdotal Daten, anekdotisches, nett, dass wir sowas schon generieren. Wir haben auch auf unserer Webseite als Frontbild immer noch das aus dem Jahre 21, glaube ich, das Video drauf, das einfach auch nur einen Lichtpunkt zeigt, der sich komisch am Himmel bewegt. Aber damit kannst du auch nicht viel ableiten.
Ja.
So gesehen, nein, wir generieren noch keine Daten. Die Idee ist, nachdem wir im August erst beschlossen haben, wie wir dieses System aufbauen, muss man uns schon ein bisschen auch Zeit geben, bis wir soweit sind. Wir haben jetzt vor, im Jänner eine Alpha-Version herauszubringen, die eigentlich nur für Alpha-Tester geeignet sein soll. Das heißt, du brauchst hier schon mal das Equipment. Und diese Alpha-Tester, dazu muss ich auch ein Chapeau für diese Alpha-Tester geben, die haben sich das Zeug zum Teil großteils selber gekauft, haben mehrmals verschiedene Hardware kaufen müssen, weil wir Iterationen schon gemacht hatten. diese kleine Gruppe an Alpha-Testern, die auch überall auf der Welt sitzen, werden unsere erste Alpha-Version auch testen können. Aber das würde nicht bedeuten, dass du mit dieser Alpha-Version schon wahnsinnig tolle Sachen hier aufnimmst. Es ist für uns der Fokus auf dieser Infrastruktur, auf der dann in Zukunft Sensor Fusion, weitere Sensoren aufgesetzt werden können. Das heißt, für uns im Moment sind die Daten noch nicht so wichtig wie die Technik, um die zu generieren. Wir sind noch sehr in der Alpha-Version. Der nächste Schritt ist dann die Beta-Version, dann gehst du erst in die Produktiv-Version. Also wir schätzen, dass wir das nächste Jahr sicher noch brauchen werden für die Beta-Version und wahrscheinlich 2025 wahrscheinlich eine Produktiv-Version haben werden.
Du hast vorhin gesprochen von Hakan Kayal, Avi Loeb, du hast große Namen angesprochen. Hakan Kayal, sehr interessant, wird sehr interessant in Zukunft werden, das Ganze. Gibt es denn auch namhafte Interessenten an eurem Projekt, die du vielleicht nennen kannst, darfst, die vielleicht bekannt sind in der...
Wir haben jetzt ein Science Advisory Board und da haben wir gerade als letzten Member, wir freuen uns sehr, dass wir ihn als letzten Member aufnehmen können, Professor Karl Swosil von der Technischen Universität Wien, theoretische Physik, alles, was mit Quanten und so weiter zu tun hat, far beyond my comprehension. Sagen wir so, von international interessanten Figuren würde ich den mal kurz nennen. Wir haben sonst unsere Wissenschaftler, die dabei sind, sind jetzt nicht so bekannt, wie du einen Avi Loeb zum Beispiel kennen würdest, weil sie eher sehr spezialisiert in ihrer Nische sind, sage ich mal. Meteorologie,
es muss jetzt
Physik, nicht... einige Physiker.
Entschuldige bitte, es muss jetzt nicht Avi Loeb sein, da wollte ich gar nicht hinaus. Er macht ja sein eigenes, kocht sein eigenes Süppchen. Aber Mensch, es gibt so viele große Namen in der UFO-Community, in der UFO-Szene, sag ich mal, gerade aus dem englischsprachigen Raum. Mhm. Ist noch an so einem Gerät, an dieser Technologie interessiert sein, könnte ich mir denken. Es wundert mich ein bisschen, dass da nicht mehr Interesse kommt von einem dieser Namen.
Naja, eine dieser Namen sind bereits in unserer Community und wollten die Station kaufen, wollten eine kaufen. Die haben wir dann leider enttäuschen müssen, weil wir noch in der Entwicklungsphase stecken und es noch nicht so etwas zu kaufen gibt, was sie erwarten würden. Wir können jetzt schlecht jemanden sagen, okay, du kannst dich beteiligen als Alpha-Tester, du kannst ja das und das haben, die Equipment kaufen, musst es selber zusammenbauen und dann hört es wieder auf, weil zum Großteil haben die noch nicht mal den Computer zusammengebaut, wissen also nicht, wie man Kabel zusammensteckt etc. Wollen eigentlich nur ein Ding kaufen, einschalten und Schlüssel fertig haben. Dort sind wir noch nicht.
Verstehe.
Ja.
In Anbetracht der breiten Palette von Beobachtungen, wie werden die Daten von gewöhnlichen Himmelserscheinungen im Vergleich zu potenziell ungewöhnlichen Ereignissen wie UAPs behandelt? Was sind die unterschiedlichen Analysemethoden für verschiedene Phänomene?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich können wir die Dinge, die bekannt sind, schon mal ausklammern. Ich rede jetzt nicht von Drohnen, Flugzeugen und so weiter. All die Dinge, die man erkennen kann, die aufgrund des Bewegungsmusters oder auch wenn man mit verschiedenen Geräten sie von mehreren Perspektiven sieht, schon eindeutig weiß, was es ist. Es gibt ja zum Beispiel auch Wolkenformationen, die oft sehr eigenartige Formen einnehmen können. Software würde das wahrscheinlich auch vielleicht falsch interpretieren. Grundsätzlich versuchen wir bei Sensor Fusion, okay, stell dir mal so vor, wir als Mensch haben ja auch Sensoren. Wir haben die Augen, die Ohren, Nase etc. Und wir haben auch im Gehirn bereits Sensor Fusion, das stattfindet. Die Nase riecht etwas und kann bereits einordnen, was sie gerochen hat. Die Augen sehen etwas und können bereits einordnen, was sie gesehen haben. Im Gehirn, mit deinem Bewusstsein, entsteht dann das Gesamtbild und du entscheidest, was daraufhin zu tun ist. So kannst du es eigentlich auch vorstellen in so einem robotischen System. Ja, wir bilden ja eigentlich auch nur, der Mensch versucht ja auch nur, den Menschen abzubilden, oder? Ja. Zu mehr sind wir nicht fähig. Nein, das allein finde ich ist schon eine tolle Aufgabe. Roboter zu bauen, die sich menschlich bewegen, menschliches Verständnis haben, vielleicht auch sogar allgemeine KI zu haben. Das ist schon eine Challenge. Vielleicht sind wir in ein paar Jahren dort. Aber egal. Jedenfalls kannst du dir das so vorstellen. Also du hast deine Sensoren, du hast deine vorgeschaltete AI, die quasi eine Vorerkennung macht und dann kommt die große Sensor Fusion, wo du alles zusammenwächst. Und da haben wir, also AI ist immer so ein großes Wort. Wir verwenden eher das Wort neurales Netzwerk, weil es ist nichts anderes als eine große Turing-Maschine. Du hast was rein und es kommt immer das Gleiche raus. Das ist ja auch deterministisch. Der Vorteil ist nur einfach, du kannst so viele verschiedene Dinge reinhauen, es kommt trotzdem das Richtige heraus. Und diese neuralen Netzwerke, die helfen uns hier, Bilder zu erkennen und sie einzuordnen. Also wenn du in 10.000 Bilder von einer 747 von allen möglichen Seiten gezeigt hast, dann kannst du das 10.000 erste Bild draufschmeißen und der wird es immer richtig erkennen, sozusagen. So. Das Gleiche geht mit Kinematik. Das heißt, du kannst zum Beispiel Bewegungsverhalten messen. Du kannst sagen, wie viel Pixel pro Sekunde sich etwas bewegt oder wie viele Haken es schlägt oder welche Winkel diese Haken einnimmt oder wie viele Zickzacks es auf seinem Weg denn macht. Kannst du zum Beispiel sagen, etwas ist ein Insekt oder es ist ein Flugzeug. Weil ein Flugzeug sich relativ ballistisch bewegt, also mehr oder weniger fast immer noch gerade fliegt, das macht einen Turn, aber Insekten machen sehr erratische Bewegungen. Vögel sind irgendwo dazwischen. Ja, Vögel können jetzt nicht diese erratischen Bewegungen machen wie Insekten. Sie können aber doch auch. So, und wenn du das jetzt, all diese kinematischen Muster beobachtest, kannst du sie auch in ein neurales Netzwerk reinschmeißen und die kann dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann sagen, das bewegt sich wie eine Fledermaus, muss eine Fledermaus sein. Und wenn du dann Sensor Fusion machst und du kriegst dann zu der Fledermaus dann auch ein Bild dazu und der sagt dann, es schaut doch eher wie eine Schwalbe aus, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Schwalbe ist, ist bei 80% zum Beispiel, dann muss das Bewusstsein, das wir als Menschen auch haben, dann die Entscheidung getroffen werden, es bewegt sich zwar wie eine Fledermaus, schaut aber aus wie eine Schwalbe, nein, es ist wahrscheinlich doch eher eine Schwalbe. Genau so.
Okay.
Das Schwierige war, was du jetzt angesprochen hast zuerst, ist, die Dinge herauszufinden, die noch nicht klassifiziert sind, wie zum Beispiel, wir kennen Wolkenformationen und da gibt es Klassifikationen. Aber wenn du Wolkenformationen entweder aufnimmst mit Radar zum Beispiel, wo du quasi nur die untersten Cloud Layers erfassen kannst, oder wenn du es optisch machst, ich weiß nicht, ob es noch ein paar andere Methoden gibt, dann hast du bestimmte Perspektiven, die ein neurales Netzwerk erst lernen muss, um diese Klassifizierungen dann machen zu können. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber wir haben einen Meteorologen, Yannick Heusinger, der sich sehr dafür interessiert hat und schon einige Sachen entwickelt hat in diese Richtung. Und sie funktionieren bereits zum Teil. Und er wird es sicher in Zukunft verbessern. Und wir werden sicher auch solche neuralen Netzwerke integriert haben, die Wolken erkennt, was so cool ist, jetzt klingt, warum brauchen wir als UAP-Tracking-Organisation das Erkennen von Wolken? Es ist immer wichtig, dass wir das erkennen, wenn wir das zu einer hohen Wahrscheinlichkeit erkennen können. Wenn du zum Beispiel sagen kannst, das ist eindeutig ein Flugzeug und du kannst ausschließen, dass es ein UAP ist, dann kannst du diesen Event abhaken und musst ihn nicht speichern. Und um das geht es uns eigentlich. Wir müssen all das abhaken, was uns hinlänglich bekannt ist oder was wir als mit unseren Messdaten erfassen können und auswerten können. Und all das, was dann hier aus diesem Sieb rausfällt, das ist dann das, was wir aufzeichnen wollen. Was quasi nicht herkömmlich. Das Problem wird dann in Zukunft sein, das wäre eine interessante philosophische Überlegung, wenn ich jetzt ein ET wäre und irgendwann einmal mitkriege, was die Jungs da unten so machen, dann verhalte ich mich in Zukunft für eine Fledermaus. Nur damit sie glauben, ich bin eine Fledermaus. You know? Dann wird es schwierig.
Das ist das, was viele Menschen bereits vermuten und ahnen, dass diese Dinge sich vielleicht schon dementsprechend verhalten. Sie werden beobachtet, sie werden fotografiert und deswegen verhalten sie sich dementsprechend. Du hast die künstliche Intelligenz AI angesprochen. Werfen wir kurz einen Blick in die Zukunft. Das ist spannend. Sind weitere, keine Ahnung, Add-ons, Erweiterungen, Verbesserungen und dergleichen geplant? Inwieweit wird die künstliche Intelligenz in Zukunft noch eine Rolle spielen, weil du es eben angesprochen hast? Wie weit guckt Sky 360 in die Zukunft? Von was träumt ihr?
Die neuralen Netzwerke oder AI, die wir verwenden, sind sehr speziell für das Erfassen von Sensordaten zur Auswertung und Probability-Auswertung, also die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es in eine bestimmte Klasse. Die werden sehr spezifisch sein. Das heißt, die werden nichts anderes können. Also es wird keine, wir werden sicher keine allgemeine KI entwickeln, die, mit der du dann über Shakespeare reden kannst. Das macht keinen Sinn bei uns. Aber Sensor Fusion ist etwas, was in der Form überhaupt noch nie irgendwo gemacht wurde. Aber das ist etwas, wo wir auch lernen wollen, wie. Okay, anders gesagt. Du hast jetzt eine Station. Und die Station, die hat eine übergeordnete AI, die quasi sagen kann, was ein Event oder was es nicht ist. Was aber, wenn wir dann noch eine übergeordnete AI haben, die quasi nicht nur eine Station, sondern das globale Bild bekommt und auch mehr oder weniger in Echtzeit bekommt, das ist doch ein ganz anderes Bild, was sich da plötzlich auftut. Weil dann siehst du Bewegungsmuster, dann siehst du Häufigkeiten, dann siehst du vielleicht ja Hotspots, dann siehst du Assoziationen zu Militärflächen, Bases vielleicht oder vielleicht auch zu Wasser, was immer wieder erwähnt wird, oder auch zu Vulkanen oder all diese Muster, die dann sich ergeben werden, werden interessant sein. Oder wann sich gewisse Flaps auftreten. Oder was mich immer wieder begeistert, ist, das Auftreten von Kornkreisen ist ja ein saisonales. Was machen die im Winter? Oder fliegen die dann auf die südliche Hemisphäre und zeichnen dort weiter? Ich weiß es nicht.
Wo siehst du oder wo seht ihr Sky 360, sagen wir, in 10, 12 Jahren?
Ja, also gute Frage. Wir haben ja hier einen 10-Jahres-Plan. Wir sind jetzt im Jahr 2, kann man fast sagen. Ins 2er schlittern wir. Das Ziel ist, dass wir dieses globale Netzwerk haben an Stationen, die überall von Citizens erstellt werden, betreut werden, maintained werden, die auch den Realtime-Zugang zu ihren lokalen Live-Daten haben. Dort möchte ich dann auch in Zukunft sehen, dass wir so quasi eine App haben, die dir sagt, deine Station zeichnet gerade dies und das auf und oder gibt dir ein globales Bild, was gerade jetzt hier, jetzt gerade stattfindet, was vielleicht auch sehr interessant ist. Und das ist etwas, da müssen wir sehr vorsichtig sein. In Zukunft sind militärische Konflikte. Weil stell dir mal vor, wir hätten in der Ukraine einige Stationen stehen. Was bedeutet das? Für wen? Weil die Daten, solange sie Strom haben, von einer funktionierenden natürlich, ja. Ja. Nur wenn die Strom haben und die liefern Daten, die global sofort jeder Zugriff darauf hat, was bedeutet, vielleicht ist es dann sogar ein friedensstiftendes Instrumentarium. Wer weiß.
Es ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Aber ob es dann tatsächlich so ist. Jedenfalls das Konzept, dass eine Technik sein wird, die sich jeder zulegen kann. Das Konzept ist in Stein gemeißelt. Das soll auch in 10 Jahren noch so sein,
ja,
dass jeder
ja.
sich das Teil kaufen kann, ja, in den Garten stellen kann, aufs Dach schrauben kann.
Ja.
Das bleibt.
Zum Kaufen möchte ich noch etwas sagen. Wir als Organisation wollen nichts verkaufen, dürfen nichts verkaufen und werden nichts verkaufen. Was wir zwar machen im Moment, ist so eine Plastikbox, die wir verkaufen, einfach weil die Leute sonst nichts haben, womit sie ihre Elektronik hinausstellen können ins Freie. Aber im Grunde genommen wollen wir diese Station nicht verkaufen. Wir haben eine sogenannte Created List of Hardware. Auf unserer Webseite findet man unter Created List of Hardware dort die Hardware, die wir gerade, und das ist auch subject to change, das kann sich auch durch die Entwicklung ändern, hat auch schon Änderungen gehabt, wird wahrscheinlich jetzt weniger Änderungen in Zukunft haben. Das heißt, im Moment sind wir relativ stabil auf der Liste. Dort sucht man sich einfach die Produkte aus. Da kann man auch selber entscheiden, ich fange klein an und baue mir dann innerhalb von 2 Jahren meine Station dann aus weil ich vielleicht nicht gleich 5.000 Euro auf den Tisch legen möchte, sondern vielleicht nur 1.000 Euro auf den Tisch legen möchte. Ich fange mal kleiner an und tue mir alle halbe Jahr oder Jahr, einmal im Jahr etwas, ein neues Update dazu, mache mir eine Station fähiger. Und das ist etwas, das müssen wir auch vorsehen, dass es Stationen unterschiedlicher Ausbaustufen gibt. Und das ist darüber hinaus sogar, wir wollen auch die Möglichkeit bieten, dass neues Equipment hinzugehängt werden können soll. Das heißt, stell dir mal vor, jemand hat 5 Teleskope zu Hause stehen. Ich möchte meine 5 Teleskope auch mit integrieren. Ist das möglich? Diese Fragen haben wir immer wieder und das ist auch etwas, was wir ermöglichen wollen. Je mehr Instrumentarium, je mehr Daten von gutem Instrumentarium und Instrumentarium, bei denen die Entstehungsvariablen bekannt sind. Das heißt, Exposure, Belichtung, Größe, was für Sensor, was für Pixel Size und so weiter. Diese Daten müssen auch da sein. Also es kann nicht einer irgendein Handy oder irgendetwas nehmen und sagen, so, das sind jetzt Daten von Skyview 60. Nein, das wird so nicht funktionieren, weil wir müssen ganz genau wissen, was das für ein Instrumentarium ist, was hier benutzt wird.
Hast du Kenntnis darüber, oder besser gesagt, habt ihr etwas in Anführungszeichen Angst davor, dass eventuelle Konkurrenz, das kennt man ja von anderen elektronischen Geräten oder von anderen Dingen, Konkurrenz Equipment herstellt, das mit eurem Gerät kompatibel ist und dass die Leute dann Komponenten woanders kaufen und bei euch
Kein
benutzen?
Problem. Nein, also solange die Kompatibilität gegeben ist, soll wir waren bereits, oder wir, nein, wir waren, was Vergangenheit ist, wir waren bereits im Gespräch mit Firmen, die quasi Stationen in Auftrag produzieren wollen. Ich finde, das ist ein legitimer Ansatz, weil wenn jemand zwei linke Hände hat und noch nie einen Schraubenzieher in der Hand gehabt hat oder so eine Station möchte, der kann sie nur kaufen. Wir können sie aber nicht für ihn bauen. Aber es können Firmen existieren, die quasi die Bauanleitung von uns, von der Webseite nehmen und eine Station bauen und die Station dem Interessenten verkaufen. Das soll sehr wohl möglich sein, weil wir nicht davon ausgehen können, dass jeder in der Lage sein wird, eine Elektronik zusammenzubauen. Ja, das ist ganz klar. Und wir wollen das auch unterstützen. Also wir waren bereits und wir sind eigentlich immer noch im Gespräch mit solchen Firmen. Die warten jetzt nur darauf, natürlich. Im Moment gibt es nichts zum Produzieren, zum Verkaufen. Die warten natürlich nur darauf, dass sie das noch tun können. Weil das Interesse relativ groß ist. Also wir kriegen relativ viele Leute. Ich sage jetzt mal, jeder Zweite, der bei uns in unsere Community kommt, möchte sofort kaufen.
Die Community ist auch ein gutes Stichwort. Ich finde das Konzept, dem einzelnen Individuum die Möglichkeit zur dauerhaften Himmelsbeobachtung zu geben, ich finde das klasse. So kann sich im Prinzip jeder ernsthaft interessierte, nennen wir es mal Hobbywissenschaftler, an der Erforschung des Luftraums beteiligen. Ja, Stichwort Community. Inwieweit wird in Zukunft, sagen wir die nächsten, du sagst 25, wird das vielleicht dann richtig losgehen? Geht das vielleicht durch die Decke? Die Leute werden reihenweise mit euch kommunizieren wollen. Inwieweit wird das gegeben sein, dass man sich dann mit euch auch als Individuum austauschen kann? Wie seht ihr die Rolle der einzelnen Individuen, sag ich mal, im weiteren Kontext von Himmelsbeobachtung und atmosphärischer Forschung durch Projekte wie Sky360? Wie
Okay.
habt ihr zusammengearbeitet?
Wir haben nicht viele Egos bei uns. Die Egos, die wir hatten, die haben wir uns schon wieder verlassen. Naja, also ich muss ehrlich sagen, wir sind nicht auf Publizität im Moment aus. Wir haben alles sehr stark reduziert. Wir hatten vorher eingangs noch kurz, ein paar Minuten vorher schon geplaudert, wo ich dir das Bild gegeben habe, warum wir im Moment nicht auf die große Posaune gehen. Es bringt im Moment noch nichts. Also wir würden eigentlich, wenn wir jetzt großes Tamtam medial machen würden, Entschuldigung, Leute eher verunsichern oder irritieren. Weil es gibt jetzt noch nichts, was man einfach so out of the box kaufen kann. Natürlich kann jeder auch ein Alpha-Tester oder Beta-Tester werden und sich auf unserer Webseite die einzelnen Hardware-Komponenten, dann muss er sich selbst zusammenbauen. Und er muss warten, bis unsere Software-Updates da sind. Der klassische Weg von einer Open-Source-Organisation, die anfängt, irgendwann einmal auch Alpha-Tester zu haben und diesen Schritt zu machen. Dort stehen wir. Deswegen ist der Zeitpunkt jetzt im Moment medial nicht so gescheit.
Verstehe.
In Zukunft, ich glaube, dass es in Zukunft um Dinge wie unser Advisory Board, also wir haben ein Scientific Advisory Board, das aus einigen Wissenschaftlern besteht, 5 im Moment. Der Sinn und Zweck der Übung ist, dass wir eine Grundlage, eine Feedback-Loop haben und eine Grundlage haben, dass das, was wir tun, auch richtig ist. Also wir brauchen so eine internen Feedback-Loop, ob etwas, was Software- oder Hardware-mäßig hergestellt wird, auch dem Anspruch an Datenqualität auch genügt. Und dafür ist das Science Advisory Board da. Und ich denke, dass das auch in Zukunft eine Instanz sein wird, die Integrität der Daten nach außen trägt. Weil es uns ein Anliegen ist, dass das ist das Anliegen eines jeden, der mit uns arbeitet, der und die überzeugt sind davon, dass UAPs existieren, weil sonst würden sie gar nicht zu uns kommen. Das heißt, die Überzeugung ist bereits da. Die jetzt zum engeren Kreis von 30, 40, 50 Leuten gehören, das sind auch die, die jetzt auch nicht notwendigerweise das machen, um ihr Ego zu polischen. Die jetzt, ich weiß nicht, Videos generieren und sich dann da und davor setzen, ja, und das hat meine Station gerade aufgenommen und was könnte das sein und jenes. Ich sehe diese Leute im Moment nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft andere geben wird, die unsere Daten nehmen und weil die Daten ja Open Source erzeugt werden und zeitnah, also almost real time auf dem Server kommen, dass wir hier auch Leute haben, die das reportieren können, die auch quasi sagen können, dass jetzt hier Dinge bereits passieren, die einem Muster entsprechen. Also wenn zum Beispiel bei Hessdalen ist es jetzt simpel, weil wenn Hessdalen jetzt 5 Stationen angeblich zum Beispiel hätte, dann würde wahrscheinlich Hessdalen die ersten sein, die auf ihre eigenen Daten draufschauen und die als erstes darüber veröffentlichen, logischerweise. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft andere geben wird, die einfach dieses Global Sky Awareness als Datengrundlage nehmen, um ihre Publikation darauf aufzusetzen. Mhm. Nicht notwendigerweise scientific. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Citizens gibt, also Bürger, auch Leute, die Podcasts machen, die sich hinsetzen und die Daten sich anschauen und sagen, interessant. Ich sehe ein Muster zum Beispiel, ich sehe ein bestimmtes Verhalten und möchte das quasi zur Diskussion bringen.
Für mich wäre es definitiv interessant.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Menschheit das tun. Also ich glaube, dass es vollkommen sinnlos ist, wenn etwas von oben herab irgendwie beschlossen ist. Das ist so wie, wir dürfen nicht mehr an mehrere Götter glauben, sondern nur an einen. Es geht hier nicht um etwas, was wir glauben müssen. Wir wollen uns es, wir als Menschheit, wir wollen es uns selbst erarbeiten, weil wir von den Governments und Militärs sowieso nur angelogen werden. Die einzigen, die uns nicht anlügen würden, sind wir selbst. Ja? Groben und Ganzen. Und so gesehen, ja, es ist ein demokratisches Global Grassrooting Geschichte. Das kann nur so funktionieren. Also sobald irgendwelche Interessen, private Interessen, also nicht private, sondern wenn Interessen militärischer oder nationaler Interessen hier eingebracht werden, hört sich die Validität der Daten, die Brauchbarkeit der Daten bald auf.
Ich finde das Ganze äußerst spannend und ich bin gespannt darauf, ob die dauerhafte Himmelsbeobachtung in Zukunft Muster oder Entwicklungen erkennen lässt, ja, die auch tatsächlich nur durch die dauerhafte Beobachtung möglich sind. Also ich finde das ganz spannend. Das wird noch sehr interessant werden.
Ich meine, es gibt ja auch noch nicht nur Dinge, die mit UAPs zu tun haben. Ich mache jetzt ein blödes Beispiel. Überflüge von NATO-Jets. Die NATO darf ja andere Länder, NATO-Länder überfliegen. Es gibt ja diese Ankündigungen der Flugrouten und so weiter. Aber unsere Systeme würden das ja auch aufzeichnen. Das heißt, wir könnten auch verifizieren, wie viele Überflüge quasi angemeldet waren und wie viele nicht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, über Österreich gibt es einen sehr hohen Prozentsatz an Überflügen, die nicht registriert sind.
Eieiei.
Also ist auch ein politisches Thema, oder?
Definitiv. Definitiv. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es nur für Menschen interessant sein wird, die sich jetzt für das Thema UAP interessieren. Wissenschaftler, ne? Astronomen, die da den Himmel beobachten in der Nacht, was auch nicht nach UAPs jetzt Ausschau halten, sondern nach allen anderen Himmelsphänomenen und Konstellationen. Ich stelle mir das sehr spannend vor, auch für diese Menschen, ganz klar.
Absolut. Ich stelle mir auch vor, dass wir ein zusätzliches Modul entwickeln können, die Vögel erkennt. Zum Beispiel, dass man Zugvögel beobachten kann. Welche Art von Zugvögel fliegt wann in welche Richtung? Zum Beispiel. Und damit könntest du Pfade erstellen und könntest Migrationen leichter kontrollieren.
Das ist spannend. Haben wir darüber geredet? Hat diese Kamera, ist die im Besitz von, bevor wir jetzt Schluss machen, wir sind gleich durch.
Okay.
Hat diese Kamera verschiedene Filter und wenn ja, für was könnten die notwendig sein?
Na, erstens haben wir überhaupt keine Filter, weil wir wollen die Daten so roh als nur möglich aufzeichnen. Im Moment verwenden wir astronomische Kameras, die uns auch die Pixelgröße und die Lichtsensitivität geben. Aber natürlich, ich meine, Vögel aus der Distanz sollte eigentlich kein Problem sein, die zu erkennen. Also ich denke mal, wenn ein Vogel jetzt, ich meine, Vögel sind ja relativ klein. Wenn der jetzt, sag ich mal, 1 Kilometer, könnte es sein, dass er dann nicht mehr wahrgenommen wird. Aber Vogel, der in 500 Meter vorbeifliegt, könnte ich mir vorstellen, dass unser System den sehr wohl gut klassifizieren kann. Also das ist Rotkehlchen zum Beispiel.
Ja, durchaus
Und es
interessant.
fliegt mit der Geschwindigkeit von Nord nach Süd.
Ja. Okay, Richard, dann erstmal vielen Dank. Das war äußerst spannend. Vielen Dank für das Update. Ich werde die Seite natürlich
Gerne.
verlinken. Gibt es noch etwas, das du jetzt hinzufügen möchtest am Ende oder möchtest du noch auf irgendwas hinweisen, auf irgendeine Seite, auf irgendein Event, auf irgendetwas?
Ach, ich würde einfach sagen, dass wir jederzeit auf der Suche nach guten Entwicklern sind, die Zeit und Muße und diese Geduld auch haben, ein sehr komplexes System aufzubauen. An die appelliere ich, kommt zu uns. Es ist sehr spannend, man kann viel lernen auch bei uns. Das höre ich von anderen Entwicklern. Ich selbst mache ja nicht Softwareentwicklung, aber ich höre, dass man hier sehr viel lernt und Neues lernt, dass man vielleicht auch im weiteren Berufsleben gut nutzen wird können.
Also Leute, meldet euch.
Oh ja. Yeah.
Danke, Richard. Bleibt noch 2 Minuten bei mir, okay?
Danke, Daniel.